Ja, guten Morgen, auch von mir. Ich freue mich total, mal wieder bei euch zu sein. Ich denke mal, ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich immer mal wieder hier bin. Sehr regelmäßig bin ich bei der Gebetswanderung dabei. Genau, aber ich vermisse euch echt seit meinem Praktikum. Also ich wäre gern regelmäßiger da. Für alle, die mich noch gar nicht kennen, bin der Stefan, seit gestern ein Jahr älter. Ich mache eine pädagogisch-theologische Ausbildung am Marburger Bibelseminar. Werd Erzieher und Jugendreferent und da gehört zum Beispiel sowas dazu, dass ich ab und zu mal predige. Was zu meiner Predigt von Anfang an mal zu sagen ist, ist, das ist eine Mitmachpredigt. Also die ist in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil, der ist nicht ganz so lang, da werde ich einige Fragen stellen und eure Aufgabe ist es dabei, die passenden Bewegungen zu machen. Das geht so, dass ihr zum Beispiel so macht. Oder auch den anderen Arm, ist mir egal. Der zweite Teil, das ist der längere Teil, der ist nicht zu unterschätzen. In dem Teil werde ich viel reden und ihr werdet mir viel zuhören. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Wir beginnen mit Teil 1 und mit der ersten Frage. Ich werde dabei mitschreiben. Die erste Frage. Wer von euch hat in irgendeiner Form schon einmal etwas mit Kindern zu tun gehabt oder zu tun? Ja? Ich mach mal 99%, falls sich jemand. Zweite Frage. Wer von euch war selbst mal Kind? Nicht schlecht. Ich vertraue darauf, dass das 100% sind. Ah, ja, der ist auch noch voll dabei im Kindsein. Samuel. Dritte Frage. Wir haben die Hälfte schon geschafft, also wer hat sich schon einmal bei seinen Eltern über verschiedene Dinge beschwert? Ich schreibe mal auf, das waren viele. Vierte Frage. Wer von euch hat als Kind immer das gemacht, was eure Eltern euch gesagt haben? Nicht schlecht. Das waren nicht so viele, aber es gibt sie. Ziemlich gut. Letzte Frage. Wer von euch hat als Kind etwa schon einmal etwas gemacht, wo ihr genau wusstet, dass eure Eltern das nicht gut finden? Okay. Viele? Ist notiert. Ich wiederhole das nochmal. Ihr habt eigentlich durchgängig alle Fragen sehr extrem beantwortet. Ihr wart alle schon mal Kind. Ihr habt alle mal mit Kindern zu tun gehabt. Viele haben sich beschwert, wenige haben schon mal oder haben immer das gemacht, was die Eltern gesagt haben. Und viele haben schon mal was gemacht, wo genau gewusst wurde, die Eltern wollen das nicht. Das Predigtthema heute ist, wer ist eigentlich dieser Jesus? Ich möchte heute versuchen, diese Frage zu beantworten für euch. Und das werde ich anhand des Textes tun aus Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Vielleicht kennen das einige als die Versuchungsgeschichte von Jesus. Genau, und ich werde dabei auch immer mal wieder auf die Umfrage zurückkommen. Zunächst möchte ich euch den Text aber einfach mal vorlesen. Genau. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Ja, um diesen Text richtig zu verstehen, ist es auch wichtig wahrzunehmen, an welcher Stelle im Evangelium der überhaupt zu finden ist. Das ist das Matthäus-Evangelium. Und die ersten vier Kapitel des Evangeliums, die kann man eigentlich so als eine Art Einleitung oder Einführung betrachten. Und die Frage, die in diesen Kapiteln beantworten werden soll, ist, wer ist eigentlich dieser Jesus? Bis zu dem heutigen Predigttext, also der Versuchung, spitzt sich diese Frage eigentlich immer weiter zu. Das Evangelium beginnt mit einem Geschlechtsregister. Ich weiß nicht, wie viele von euch regelmäßig Geschlechtsregister lesen. Ich auch nicht. Aber für meine Predigt war das wichtig, denn in dem Geschlechtsregister steht zum Beispiel, dass Jesus ein Sohn Davids und ein Sohn Abrahams ist. Das bedeutet, dass er auch die Verheißung, die auf den beiden gelegen haben, mitträgt. Und das wiederum bedeutet, dass die ewige Königsherrschaft und Abrahams Same als Segen für alle Völker mit über dem Leben von Jesus steht. Danach, Jesus ist geboren, viele kennen die Geschichte, spricht König Herodes den Befehl aus, einen Kindermord durchzuführen, weil er Angst hat, dass Jesus König wird. Und Jesus muss nach Ägypten fliehen. Und in dem heutigen Text ist Jesus 40 Tage und Nächte in der Wüste. Es fällt eigentlich ganz stark auf, dass die Parallelen zu Mose hier sehr, sehr stark sind. Mose hat auch einen Kindermord erlebt. Pharao, er wurde im Nil, durch den Nil gerettet. Er hat in Ägypten gelebt und er hat das Volk aus Ägypten rausgeführt in die Wüste. Doch diesmal verläuft die Geschichte etwas anders als Jahrhunderte davor. Und das hängt auch ganz stark mit unserer Frage zusammen, wer ist eigentlich dieser Jesus? Schon bevor der Geist Jesus in die Wüste führt, wird die Frage von Gott selbst beantwortet. Bei der Taufe von Jesus, Johannes der Täufer hat ihn getauft, kam eine Stimme vom Himmel, die gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jetzt ist ja alles klar eigentlich. Gott selbst hat gesprochen. Aber stimmt es auch? Satan war nicht so ganz einverstanden damit. Und die Wüste ist der erste Schauplatz in dieser Geschichte. Jesus hat 40 Tage und 40 Nächte gefastet und gebetet. Selbst für die Juden, die in der Regel nur tagsüber fasten, ist es ein Ausnahmezustand. Die einzigen, die das auch gemacht haben, sind Elia und, oh Wunder, Mose. Einer der größten Propheten oder beide die größten Propheten, die Israel je hatte. Und alle drei haben gemeinsam, dass sie in dieser Zeit des Fastens Gott sehr, sehr nahe sind. Was außerdem klar auffällt dabei ist, Jesus stellt sich mit diesem Fasten auf eine Ebene mit diesen zwei Männern Gottes, die überall bekannt waren. Jeder von den Juden kannte die. Und mit dem Hunger, der natürlich folgt, wenn man 40 Tage und Nächte fastet, identifiziert er sich gleichzeitig mit dem Volk Israel in der Wüste. Also die haben auch sehr, sehr oft über Hunger geklagt und Jesus ist nun genau in der gleichen Situation. Also ihr seht schon, die Situation, die ist eigentlich perfekt inszeniert. Und die Wüste ist ein öder und leerer Ort, da ist man eigentlich nicht gerne. Und an diesem Ort, in dieser misslichen Lage und in dieser Schwäche, greift Satan an. Und er sagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Allein durch diesen Vers wird deutlich, dass es Satan um mehr geht als nur ums Essen. Also ich möchte nicht sagen, dass Nahrung nicht wichtig ist. Wir brauchen alle Nahrung. Aber wenn man genau hinhört, dann geht es Satan um den Kern der Sache. Wenn du Gottes Sohn bist, dann. Indirekt sagt er, wenn du Gottes Sohn bist, dann ist es ganz schön unangemessen für dich zu hungern. Benutze doch ein Wunder, um deinen Hunger zu stillen. Satan stellt hier Gottes Aussage aus der Taufe klar auf den Prüfstein. Und Jesus antwortet Satan und das tut er mit einem Bibelvers. So fängt übrigens jede Antwort von Jesus an. Man könnte sagen, dass das Wort Gottes im Laufe der kompletten Versuchung eine Art Siegesformel für Jesus wird. Und der Vers, den Jesus zitiert, steht in 5. Mose 8, Vers 3 und erinnert, wie sowieso schon die ganze Situation, an die Wüstenwanderung der Israeliten. In dieser Stelle wird beschrieben, die Israeliten, die litten Hunger, sie fingen an zu murren und sich zu beschweren, dass Gott doch bitte etwas tun sollte. Er tat etwas und er versorgte sie mit einer unbekannten Nahrung, die direkt von ihm ausging. Man nannte das dann auch Brot vom Himmel oder auch Manna. Haben wahrscheinlich schon einige von euch gehört. Aufgrund dieser Erlebnisse der Israeliten war Jesus sich sicher, dass Gott ihn versorgen wird. Er hat es schon mal getan. Genau wie er auch das Volk Israel in der Wüste versorgt hat. Und Jesus vertraut darauf, dass Gott sein Versorger ist. Wir haben es in den Zeugnissen heute auch oft schon gehört. Gott ist ein sehr, sehr guter Versorger. Aber Jesus macht das ohne zu murren. Er nimmt es einfach hin. Er sagt, nein, ich werde keine Steine in Brot verwandeln. Gott ist mein Versorger. Ich möchte kurz auf eine sehr aktuelle und professionell durchgeführte Umfrage hinweisen. Viele von uns haben sich bei ihren Eltern schon wegen verschiedensten Dingen beschwert. Auch das Volk Israel hat sich bei Gott beschwert, weil sie an Gottes Versorgung gezweifelt haben. Jesus stattdessen weiß ganz genau, dass Gott sein Versorger ist und er von ihm genau das Richtige empfangen wird. Der Schauplatz wechselt. Jesus ist in Jerusalem. Nachdem der Teufel bei der ersten Versuchung gescheitert ist, wechselt er den Ort. Ist ja auch blöd, wenn man in der Wüste bleibt, wenn man schon verloren hat in der Wüste. Und er wechselt auf die Spitze des Tempels. Das ist ganz spannend. Warum gerade da? Der Tempel ist ein Symbol für die Nähe Gottes. Und Jerusalem, also in dem Text steht nicht einmal das Wort Jerusalem. Das hätte man auch schreiben können, aber da steht in die heilige Stadt. Spannend. Könnte die Sache auch beim Namen nennen. Die Situation hat also allgemein schon eine sehr, sehr trügerische Sicherheit. Und genau da setzt Satan dann zum zweiten Angriff an. Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Was wieder auffällt dabei ist, dass Satan wieder die Identität von Jesus stürzen will. Wenn du Gottes Sohn bist, dann. Dieses Mal ist die Situation sogar noch gezielter. Selbst Satan fängt an, das Wort Gottes zu gebrauchen. Und wenn Gottes Wort hält, was es verspricht, und Jesus von dem Engel getragen auf dem Vorplatz des Tempels landen würde, wäre das ein ziemlich grandioser Einstieg in seinen Predigtdienst. Finde ich. Stellt euch vor, ich wäre hier reingeflogen. Ihr würdet mir ganz anders zuhören. Macht Eindruck. Ich bin ehrlich froh, dass ich nicht an Jesus Stelle gestanden habe. Ich habe auch Höhenangst, aber das ist was anderes. Aber worum es hier wirklich geht, ist heilige Stadt, heiliger Tempel, heiliges Wort Gottes. Das ist doch eigentlich genug, um Vertrauen aufzubauen, oder? Doch Jesus durchschaut auch diesen Trick Satans und antwortet wieder mit einem Bibelvers. Du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Auch dieser Text oder dieser Vers steht übrigens im Kontext von der Wüstenwanderung. Die Parallele wird also aufrechterhalten. An dieser Stelle ist das Volk Israel gescheitert. Da ging es darum, dass sie Wasser von Mose gefordert haben und sie waren sich durchaus bewusst, dass sie das eigentlich nur durch ein Wunder bekommen können. Ihre eigentliche Absicht darin war, zu prüfen, beziehungsweise Gott zu versuchen, ob Gott immer noch mit ihnen ist. Er hat es schon mehrfach bewiesen, er hat sie schon mehrfach gerettet und immer noch murren sie und fordern Wasser. Letztendlich haben sie trotz ihres Fehlverhaltens das Wasser bekommen. Ich gehe davon aus, dass Jesus vermutlich nichts passiert wäre, wenn er gesprungen wäre. Doch er hielt sich daran, Gott nicht auf diese Weise zu versuchen. Für ihn war klar, dass sein Vater mit ihm ist und dass er sein geliebter Sohn ist. Jesus zeigt hier volles Vertrauen in seinen Vater. Ich verweise wieder auf die Umfrage. Auf die Frage, wer von euch hat als Kind immer das gemacht, was eure Eltern euch gesagt haben? Haben die wenigsten geantwortet, dass das der Fall war. Vielleicht haben wir getan, was andere gesagt haben. Vielleicht haben wir getan, was wir selbst für richtig gehalten haben. Das Volk Gottes hatte kein Vertrauen und hat Wasser eingefordert. Und zwar, wann sie es für richtig halten und nicht, wann Gott es für richtig hält. Jesus hat sein Vertrauen die ganze Zeit über auf seinen Vater gesetzt. Und ich finde es übrigens an dieser Stelle ganz cool, weil viele der Zeugnisse, die eben erzählt wurden, gingen genau um das. Einmal Gott versorgt uns und wir sollen Gott vertrauen. Aber es ist ganz schön schwer. Jesus 2, Satan 0. Satan wechselt den Schauplatz. Es wird schwer aufzuholen. Er nimmt Jesus mit auf einen hohen Berg. Von dort sind alle Reiche der Welt zu sehen und ihre Herrlichkeit ist sichtbar. Jetzt geht's um pure Macht. Er fordert Jesus heraus und sagt, Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Was fällt an dieser Versuchung besonders auf? Satan stellt gar nicht mehr die Frage, ob er Gottes Sohn ist. Hat Satan da aufgegeben? Akzeptiert er es einfach? Hat er sich schon abgefunden mit seiner Niederlage? Ich denke bei weitem nicht. Ich halte es eher für einen weiteren Trick von Satan. Er hat jetzt schon zweimal verloren und Jesus ist zweimal standhaft geblieben und jetzt setzt er einfach alles auf eine Karte. Okay, wenn Jesus wirklich Gottes Sohn ist, wie er behauptet, dann steht ihm doch eigentlich nichts Geringeres zu als die Herrschaft der Welt. Die einzige Bedingung dabei ist, vor Satan niederzufallen und ihn anzubeten. Eigentlich ganz leicht. Gefordert ist eine absolute Entscheidung zwischen zwei Mächten, zwischen Satan und Gott. Wieder benutzt Jesus bei der Antwort das Wort Gottes als Maßstab. Und wieder ist es eine Stelle aus dem 5. Mose. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Er widersetzt sich Satan erneut, macht klar, zu wem er steht. Und gleichzeitig setzt er diesmal einen Schlussstrich, schickt Satan weg. Seine Entscheidung ist gefallen. Und Satan muss weichen. Die Umfrage. Wenige haben gesagt, viele von euch haben gesagt, sie haben schon einmal bewusst etwas getan, was die Eltern nicht gut finden. Auch die Israeliten haben sich gegen Gott entschieden, als er ihnen das gelobte Land geben wollte. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Sie haben gesagt, nee, da gehen wir nicht hin, da sind die Riesen, die sind gefährlich und die sind alle so groß und stark und wir schaffen das nicht. Sie haben sich gegen das Land entschieden, was Gott ihnen geben wollte. Sie haben sich nicht getraut, das zu erobern. Wir und auch das Volk Gottes haben selbst entschieden und entscheiden wahrscheinlich immer mal wieder, neu unsere eigene Kraft zu gebrauchen, eigene Entscheidungen zu fällen. Die einzige Macht, der sich Jesus unterordnet, ist sein liebender Vater. Spannend ist jetzt der letzte Vers in der Geschichte. Nachdem Satan ihn verlassen hat, kamen die Engel und dienten ihm. Das bedeutet, er muss nicht mehr hungern. Und sogar der Bibelvers, den Satan zitiert hat, geht hier in Erfüllung. Die Engel kamen wirklich, damit er seinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Die Engel kamen, aber wenn Gott es will und nicht wenn Satan es will. Wenn man weiterliest im Matthäus-Evangelium, fällt auch auf, dass Jesus ab diesem Augenblick nach der Versuchung anfängt davon zu sprechen, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Auch die dritte Versuchung ist relativiert. Satan wollte ihm die ganze Welt als sein Reich anbieten. Und nachdem Jesus diese Versuchung durchgestanden hat, geht Jesus hin und sagt, hey, mein Reich ist genau jetzt da und jetzt geht's los. Wer ist also dieser Jesus? Jesus ist der, der sich in den drei großen Versuchungen, in anderen Evangelien steht, er wurde die ganzen 40 Tage versucht, als Sohn Gottes erwiesen hat. Das hat ihm nicht nur Gott zugesprochen, sondern er handelt auch wie der Sohn Gottes. Jesus hat das geschafft, was das Volk Israel in der Wüste nicht geschafft hat. Kein Stück. Die haben in allen drei Punkten versagt. Und so wie ich das aus unserer Umfrage entnehme, waren wir zumindest gegenüber unseren Eltern oft genauso. Er hat das geschafft, was wir als Kinder nicht geschafft haben. Aber unsere Kindheit ist ja lange vorbei. Oder? Heute würde ich anders handeln als damals. Wie ist es mit der Versorgung? Wie ist das heute? Glauben wir, dass Gott uns versorgt? Fangen wir an, uns zu beschweren, wenn er es nicht so tut, wie wir uns das vorstellen? Vielleicht haben wir in diesem Raum nicht alle ein geregeltes Einkommen. Dazu habe ich zum Beispiel die letzten 2 Jahre auch gezählt und es ist immer noch nicht ganz sicher. Was bedeutet das, auf viele Dinge verzichten zu müssen? Was bedeutet es, nicht zu wissen, wie man die nächste Miete zahlen muss, bezahlen kann? Was würden wir tun, wenn wir Steine in Brot verwandeln könnten? Und wie ist das heute überhaupt mit unserem Vertrauen? Meint Gott es wirklich gut mit uns? Was ist, wenn wir eine schwere Krankheit haben? Was ist, wenn unsere Kinder schwer krank sind? Was ist, wenn wir als Christen hier in Deutschland verfolgt werden würden? Wenn wir ausgelacht werden? Was, wenn unsere Ausbilder, Lehrer und Vorgesetzten uns das Leben schwer machen? Was wäre, wenn wir auf der Zinne des Tempels gestanden hätten? Und wie ist es heute mit der Macht? Wer hat die Kontrolle über mein Leben? Jesus oder ich? Nutze ich meine Macht in Leitungspositionen aus? Kann ich mich unterordnen? Wer regiert in meinem Leben? Wie würde ich entscheiden, Gott oder Macht? Was würde ich wählen, wenn ich die ganze Welt angeboten bekomme? Wir sind erwachsen, oder? Ich muss euch was gestehen. Nach all diesen Überlegungen bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich in vielen dieser Dingen versage. Ich werde keine Umfrage machen, wie vielen es von euch ähnlich geht. Aber allgemein würde ich uns eine sehr, sehr gute Botschaft zusprechen. Jesus ist der Einzige, der es geschafft hat, ein sündloses Leben zu führen. Der Einzige, der es geschafft hat, allen Versuchungen Satans zu widerstehen. Wer ist eigentlich dieser Jesus? Ich denke, die Frage wurde uns klar beantwortet. Er ist der Sohn Gottes, er ist unser Retter und der Messias, und das ist schon in der Einleitung des Matthäus-Evangeliums klar herausgestellt. Aber wer sind wir in dieser Geschichte? Einfach nur das Volk Israel in der Wüste? Die Menschen, die nichts tun können, nichts auf die Reihe kriegen? Das denke ich nicht. Auch wir sind Gottes geliebte Kinder. Und wir können genau wie Jesus immer zu Gott kommen und immer Zeit mit ihm verbringen. Und gleichzeitig ist es auch die einzige Möglichkeit und wirklich die einzige Möglichkeit, der Versuchung der Sünde und Satan zu widerstehen. Wir müssen uns immer wieder neu zu dem wenden, der das schon geschafft hat. Zu dem einzigen wenden, der das geschafft hat. Dabei hilft uns zum Beispiel das Gebet. Jesus hat es vorgemacht. 40 Tage und 40 Nächte hat er gefastet und gebetet. Das war bestimmt nicht leicht. Und das war bestimmt auch unbequem. Und ich würde uns Mut machen, dass wir genau das machen, dass wir Männer und Frauen des Gebets werden. Jesus hat ausschließlich mit dem Wort Gottes argumentiert. Da waren keine schwammigen Formulierungen oder irgendwie, oh, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Das setzt voraus, dass er sich echt gut damit auskannte. Und ich glaube nicht, dass wir jemals so weit kommen, das Wort Gottes so auszulegen wie Jesus. Aber ich möchte uns alle ermutigen, Jesus die Kontrolle zu geben. Redet mit ihm, besprecht mit ihm eure Anliegen und wenn Versorgung, Vertrauen oder Macht in eurem Leben ein Problem ist, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Aber geht zu dem, der damit kein Problem hat. Und vielleicht ist es in unserer Gesellschaft schon nicht mehr aktuell oder out. Aber Leute, lest in der Bibel, damit ihr ausgerüstet seid für diese Wüstenzeiten. Und das tut auch ruhig regelmäßig. Es prägt sich besser ein. Und ich verspreche euch, dass Gott euch, wenn diese Wüstenzeiten kommen, an viele Passagen erinnern wird. Und ihr werdet euch erinnern und ihr könnt antworten wie Jesus. Gott wird das nutzen und am Ende wird er seine Engel schicken, dass sie euch dienen. Amen.